Ja, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir hier sein dürfen, meine Familie und ich. Wer uns nicht kennt, Anna hat schon gesagt, wir sind eure Missionare in Spanien. Das heißt, ihr habt uns ausgesendet nach Nordspanien. Da leben wir jetzt seit ungefähr 6 Jahren, ein bisschen mehr als 6 Jahren, und arbeiten dort. Und heute in der Predigt werde ich euch ein bisschen mit hineinnehmen in unsere Arbeit. Ich werde euch ein bisschen was davon erzählen. Ich werde euch aber auch ein bisschen was über Jesus erzählen, so wie das in der Predigt sein sollte. Und jetzt ist es so, wenn wir nach Spanien in einen Gottesdienst gehen, dann gibt es was, was uns fehlt. Weil es gibt es in jedem deutschen Gottesdienst, aber in keinem Gottesdienst in Spanien habe ich das je erlebt. Und zwar ist das die Snackzeit nach dem Gottesdienst. Und das ist was, worauf ich mich jedes Mal freue, wenn wir in Deutschland in den Gottesdienst kommen. Wir kommen ja in viele Gottesdienste. Und jedes Mal, in jeder Gemeinde gibt es nach dem Gottesdienst irgendwie eine Zeit, wo man sich unten im Foyer oder irgendwie im hinteren Teil der Kirche trifft oder so. Und da gibt es dann Kekse. Und meistens gibt es auch eins von diesen beiden Sachen. Es gibt Tee oder Kaffee. Jetzt könnte man ja sagen, jeder, der kommt, der darf sich ganz frei entscheiden, ob er lieber einen Tee möchte oder ob er lieber einen Kaffee trinken möchte. Ganz wie es der eigene Geschmack, ich glaube, das ist mein Bart, mein nicht vorhandener Bart, ganz wie es Geschmack oder Kultur vorgeben. Und mal ist es eben das eine, und mal ist es das andere. Ist okay? Okay. Man könnte also sagen, nach dem Gottesdienst herrscht Freiheit. Wir können uns ganz frei entscheiden, ob wir nun Kaffee oder Tee trinken wollen. Ob wir Kaffee mit Milch trinken wollen oder einen Tee mit Milch oder irgendeine andere Art von Tee. Es herrscht wirklich Freiheit. Vielleicht können wir die nächste Folie. Ja, Freiheit. Wer es nicht gehört hat, Freiheit. Jetzt könnte man aber vielleicht auch sagen, wir könnten uns auch fragen, ob das wirklich Freiheit ist, zu entscheiden, ob man jetzt Tee oder Kaffee möchte. Weil es gibt auch eine Theorie, die sagt, Freiheit ist eigentlich nicht... Jetzt. Okay, also, wir könnten sagen, am Ende des Gottesdienstes herrscht Freiheit. Wir können uns frei entscheiden, ob wir Kaffee trinken wollen oder ob wir Tee trinken wollen. Wir können uns aber auch fragen, ob das eigentlich Freiheit ist, zu entscheiden, ob wir Kaffee oder Tee trinken wollen. Denn jemanden, der vielleicht sein ganzes Leben lang immer nur Brackwasser trinken muss, für den ist wahre Freiheit vielleicht überhaupt die Chance zu haben, eins von beiden zu trinken. Und es ist völlig egal, ob es nun Tee oder Kaffee ist. Echte Freiheit ist dann die Chance zu haben, etwas zu trinken, was gesund ist. Die Frage ist doch, was ist eigentlich Freiheit? Und eigentlich ist das eine spannende Frage, über die man sehr lange rumphilosophieren könnte. Was ich euch gerade erklärt oder versucht zu erklären, ist der Unterschied zwischen negativer und positiver Freiheit. Und es macht sehr viel Spaß, da herumzuphilosophieren und zu überlegen, was das Ganze, was wirklich Freiheit ist. Aber ich werde darüber überhaupt nicht mehr reden, weil ich glaube, dass das Ganze ziemlich nebensächlich ist und eigentlich überhaupt nichts mit dieser Predigt zu tun hat. Aber warum rede ich dann davon? Warum rede ich darüber in diesem Gottesdienst? Warum rede ich darüber in dieser Predigt? Die Sache ist so, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir durch alle Geschichten immer wieder verschiedene Prinzipien. Zum Beispiel ein Prinzip ist die Liebe. Gott ist immer ein Gott der Liebe, der sich nach uns sehnt, der uns sucht, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Und das ultimative Symbol dafür, das ist das Kreuz, an dem er Gott selbst für uns stirbt, um eine Beziehung mit uns zu haben. Ein anderes Prinzip ist Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, der nicht einfach wegsehen kann, wenn Ungerechtigkeit auf dieser Welt passiert. Und so weiter und so fort. Es gibt unendliche von diesen Prinzipien. Und eins dieser Prinzipien ist eben Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Ein Gott, der will, dass seine Kinder frei sind. Jetzt ist aber das Spannende, dass die Bibel sich viel weniger um dieses abstrakte Prinzip von Freiheit dreht. Eigentlich geht es in der Bibel viel mehr darum, wie wir überhaupt dahin kommen. Es geht um einen Gott, der alles dafür tut, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, damit wir frei sind. Gott ist nicht einfach nur ein Gott der Freiheit, Gott ist ein Gott der Befreiung. Er bleibt nicht einfach bei einem philosophischen Prinzip stehen. Er ist daran interessiert, dass wir überhaupt dahin kommen, und er tut buchstäblich alles dafür, damit wir frei sind, damit er uns von unseren Ketten befreien kann. Und er ist sehr kreativ darin, wie er uns befreit. Genauso wie wir Menschen sehr kreativ darin sind, uns gefangen nehmen zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte vom Exodus, wo er ein ganzes Volk buchstäblich aus der Sklaverei befreit. Oder wenn Jesus uns unsagbar viele Menschen befreit, manchmal von Krankheiten, manchmal von Dämonen oder am Ende seiner Tage, wenn er am Kreuz uns von unseren Sünden und dem Tod befreit. Diese ultimativen zwei Dinge, die jeden Menschen gefangen halten, der jemals auf dieser Welt unterwegs war. Und das ist es, worum es heute gehen soll, um Befreiung. Und wenn ihr jetzt befürchtet, dass ich über Befreiungstheologie rede oder über Befreiungsdienste, ich werde weder über das eine noch über das andere reden. Und wenn ihr damit mit diesen beiden Begriffen überhaupt nichts anfangen könnt, dann ist das auch vollkommen okay, weil es geht darum nicht. Richtig. Ein Hauptteil unserer Arbeit in Spanien ist die Leitung einer Jüngerschaftsschule. Die nennt sich DTS, die Discipleship Training School. Wir laden dahin Menschen aus aller Welt ein, um 5 Monate mit uns da zu verbringen und gemeinsam in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Die Schule gibt es auf der ganzen Welt, die gibt es nicht nur bei uns in Spanien. Und sie ist mehr oder weniger immer gleich aufgebaut auf der Welt. Wir haben aber einen besonderen Schwerpunkt auf einem Thema. Ein Thema, was uns in unserer Gemeinschaft vor Ort mit den anderen Missionaren schon sehr, sehr lange beschäftigt. Unser Fokus liegt auf dem Menschenhandel. Teil unserer Base, also unseres Missionszentrums, ist eine Arbeit, die zu den Menschen geht, die in der Prostitution arbeiten müssen. Sie machen das seit über 10 Jahren und dieses Team geht in die Bordelle und auf die Straßen von Vigo, das ist die Großstadt, bei der wir wohnen, um Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben, um vielleicht für sie zu beten, um ein Gespräch einzubieten oder um einfach nur da zu sein. Zu helfen, wo immer Hilfe nötig ist. Und wenn es eben nur ein Kaffee ist. Deswegen heißt die Arbeit auch Coffee and Hope. Aufhänger ist dabei immer eine kleine Tüte mit ein paar Geschenken und ein kleiner Blumenstrauß. Der Fokus unserer Schule liegt damit also genau auf dem Thema Befreiung. Es geht um Menschen, die physisch gefangen sind. Menschen, meist Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Menschen, die ihren Körper verkaufen müssen. Menschen, die nicht die Freiheit haben, für sich selbst zu entscheiden. Und Menschen, die wir zu Recht moderne Sklaven nennen können. Verschiedene Organisationen auf der Welt gehen davon aus, dass es heute weit mehr Sklaven auf der Welt gibt als jemals zuvor. Also Menschen, die gefangen sind und Menschen, die ganz offensichtlich Befreiung brauchen. Jetzt ist es so, das Wort Befreiung, das klingt so einfach. Mach doch einfach die Tür auf. Schickt eine Spezialeinheit der Polizei, schreibt schöne Gesetze, reißt die Ketten ab und zack, da ist sie. Befreiung und alle sind happy und frei. Das wäre so schön. Das Problem ist, es ist nicht so einfach. Das erfahren wir auch immer wieder in unserer Arbeit. Zum Beispiel Frauen, die von unserem Team in Frauenhäuser gebracht werden, wo sie frei sind. Und am Ende sind diese doch wieder im gleichen Bordell. Das klingt in unseren Ohren vielleicht verrückt. Es ist aber die Realität und zeigt, Befreiung ist nicht einfach irgendwelche Türen öffnen, irgendwelche Fesseln lösen oder so. Und auch die Bibel ist voll von solchen Geschichten, in denen wir als Leser die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Menschen, die so viele Wunder von Jesus erleben und am Ende doch zweifeln. Oder die Israeliten, die befreit werden aus Ägypten und am Ende doch lieber nach Ägypten zurück wollen in die Sklaverei. Das klingt für Menschen, die nicht dabei sind, verrückt. Es zeigt aber einmal mehr, dass Befreiung mehr ist, als sich einfach nur von äußeren Fesseln zu lösen. Und Gott, er ist sich dessen durchaus bewusst. Er kennt uns und unser Denken. Deswegen ist sein Weg, Gottes Weg für Befreiung immer ganzheitlich. Wenn er uns befreit, dann befreit er uns Menschen ganz und völlig. Er möchte alle unsere Teile befreien, die in unserem Körper so sind. Körper, Seele und Geist. Weil alle diese Teile von uns für ihn unfassbar wichtig sind. Weil er weiß, wenn eins davon gefangen ist, dann sind auch die anderen nicht frei. Und ein Beispiel, wo wir diesen befreienden Gott beim Arbeiten zusehen können, ereignete sich eben am Teich von Bethesda. Wir befinden uns ganz am Anfang des Wirken Jesu auf der Erde. Johannes erzählt uns, dass Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem macht. Ein Fest wird da gefeiert. Wir wissen nicht genau, welches Fest es ist. Einige Theologen sagen, dass es das Purim-Fest war, dann hätten wir so Februar, März. Andere sagen, es könnte auch Passa gewesen sein, dann wären wir im April. Es könnte aber auch das Laubhüttenfest gewesen sein, dann wären wir im Oktober. Für alle Optionen gibt es gute Argumente und mindestens genauso gute Gegenargumente. Letzten Endes ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, es wird ein Fest in Jerusalem gefeiert und Jesus ist auf dem Weg dahin. Wir wissen auch nicht, ob Jesus alleine unterwegs ist. In dem Abschnitt, der in Jerusalem spielt, werden nie die Jünger erwähnt, obwohl sie vorher schon erwähnt wurden. Das Einzige, was wir uns ungefähr vorstellen können, ist, wie lange Jesus unterwegs war. Von Galiläa, wo er lebte und wirkte, bis Jerusalem sind es ungefähr 100 bis 130 Kilometer. Das ist ungefähr so weit wie von Kassel nach Butzbach. Oder wie von Vigo nach Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg. Würdest du das ununterbrochen laufen, dann könnte man diese Strecke in gut 30 Stunden schaffen. Aber natürlich haben die Menschen zu der Zeit Pausen gemacht. Und so waren sie vermutlich 3 bis 5 Tage unterwegs. Zumindest, wenn sie nicht an jeder Straßenecke Halt gemacht haben, was ich mir bei Jesus durchaus vorstellen könnte. Der Weg war staubig, trocken und vermutlich war es relativ heiß, auch wenn wir nicht im Hochsommer sind, denn alle Feste liegen deutlich vor oder deutlich nach dem Hochsommer. Jesus, er kommt also alleine oder in einer Gruppe mit seinen Jüngern in Jerusalem an. Jerusalem ist eine beeindruckende Stadt, auch wenn Galiläa große Städte kennen. Aber vor ihm liegt das Zentrum des Judentums. Eine gewaltige Mauer umschloss die gesamte Stadt. Und Jesus, er kommt von Norden nach Jerusalem. Er befindet sich in der Nähe des Schafstors. Da könnt ihr sehen, wo das Schaftor liegt und wie es aussieht. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr kleines Tor. Es ist nicht das Haupttor. Es ist nicht das Tor, wo die Menschen nach Jerusalem reinkommen. Die Mauer ist sehr, sehr wichtig für Jerusalem, weil es eben eine sehr gewaltige Mauer ist. Und dieses kleine Tor ist kein wichtiges Tor. Das Tor war das Tor, wo die Menschen ihre Opfertiere nach Jerusalem reinbrachten. Und man könnte sich ja fragen, warum geht Jesus gerade zu diesem Tor? Er könnte ja auch durch das große Haupttor gehen. Schließlich ist es Jesus, der Sohn Gottes, der in die heilige Stadt zieht. Dann könnte er in das große Tor gehen. Aber er geht durch das Tor, wo die Tiere, die Opfertiere nach Jerusalem gebracht werden. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass Jesus sich selber später für die Menschen opfern will. Und deswegen geht er natürlich durch das Tor, durch das die Tiere gebracht werden, die geopfert werden, wo die Opfer durchgebracht werden. Das ist auch ein Grund, warum Johannes überhaupt davon berichtet, weil letztlich ist es ein relativ irrelevantes Detail, dass er an diesem Tor ist. Abgesehen davon könnte es aber auch ein bisschen profanere Gründe gegeben haben, warum er zu diesem Tor geht. Denn direkt vor dem Tor lagen die Teiche von Bethesda. In der Bibel steht manchmal Teich von Bethesda, eigentlich waren es Teiche von Bethesda. Ihr seht sie da, es sind zwei Hallen und in der Mitte gibt es Teiche. Und es liegt ja nahe, nach so einer langen Reise, 3 bis 5 Tage mindestens, war er unterwegs, es war staubig, es war trocken, es war heiß, dann liegt es ja irgendwie nahe, dass man, bevor man in die heilige Stadt Jerusalem hineinzieht, dass man sich mal kurz den Staub und den Dreck abwäscht und dann erfrischt nach Jerusalem reinkommt. Aber Jesus, er interessiert sich nicht für den Staub an seiner Kleidung. Er interessiert sich für den Mann, der an diesem Teich von Bethesda liegt, der von anderen als lästiger Staub betrachtet wurde. Einige Menschen sagen, dass dieser Teich magisch ist. Du kannst geheilt werden, wenn du hineingehst, aber du musst der Erste sein. Sonst wird es nichts mit der Heilung. Wahrscheinlich lagen viele, viele Leute rund in diesen Säulenhallen um diesen Teich. Und vermutlich war es eben kein Spa oder 5-Sterne-Thermenanlage in einer Kureinrichtung an der Ostsee oder in den Alpen. Es gab keine belebenden Massagedüsen in einem antiken Whirlpool. Es wurden keine Cocktails herumgereicht. Es gab keine angenehmen ätherischen Öle, die in der Nase kitzeln. Es gab keine Hydrotherapie oder Hot-Stone-Behandlung. Ich glaube, wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es an diesem Teich in Bethesda war. All diese unterschiedlichen Gerüche und die Ausdünstungen der Menschen. Das Gestöhne und die schmerzerfüllten Rufe der Leidenden. Der Aufschrei, wenn sich endlich das Wasser bewegt hat. Die Gedränge und die Körper, die sich versuchen, zum Teich zu bewegen. Und diese ganze Mischung aus Hoffnung und vor allem entsetzlicher Hoffnungslosigkeit. Einer der Menschen da, so erzählt es Johannes, lag da seit 38 Jahren. Vor 38 Jahren breitete er seine Matte aus. Nichts Genaues über seine Krankheit. Johannes sagt uns nichts. Wir wissen nur, er ist irgendwie krank. Und Jesus, er sieht diesen Mann und er fragt ihn, ob er gesund werden möchte. Und der Kranke antwortet: Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber alleine versuche, dann steigt immer ein anderer vor mir hinein. Und Jesus, er antwortet ihm und sagt: Na dann, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und vom einen auf den anderen Moment ist dieser Mann geheilt. Er nimmt seine Matte und er läuft herum. Johannes berichtet uns nichts von dem Gefühlsleben dieses Mannes. Aber wenn wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, dann finden wir darin eine ähnliche Story von einem Mann, der geheilt wird und der uns vielleicht einen Hinweis darauf gibt, wie sich dieser Mensch gefühlt haben könnte. Sofort stand er auf, vor ihren Augen. Er nahm seine Trage, auf der er gelegt hatte, und ging nach Hause und dabei lobte er Gott. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, was da passiert ist. Es kann natürlich auch ganz anders gewesen sein. Wir wissen es wieder einmal in dieser Geschichte nicht genau. Später fragen diesen geheilten Mann dann die jüdischen Behörden, wer das gemacht hat. Es ist doch Sabbat. Aber der Geheilte wusste nichts darauf zu antworten und Jesus war bereits verschwunden. Später trifft Jesus diesen Mann dann noch einmal und diesmal im Tempel. Und da sagt Jesus: Du bist gesund geworden. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Das ist mehr oder weniger die Geschichte, die wir über diesen Mann bei Johannes finden können. Es ist eine verrückte Geschichte. Besonders wenn man die einfachen und so bodenständigen Worte von Johannes sieht, die er benutzt. Er erwähnt, wie gesagt, fast keine Emotionen oder Gefühle. Und wir wissen nicht, wie diese ganze Situation war, aber Johannes' Art zu schreiben über diese Geschichte ist sehr interessant. Viele Leute sagen mir, dass ich wenig Emotionen oder Gefühle oder so zeige. Aber ich glaube, selbst ich, wenn ich diese Geschichte aufschreiben würde, würde ein bisschen mehr Emotionen machen. Es scheint so, als würde dieser Mann Jesus noch nicht einmal danken. Ich glaube, eine Anleitung zur Benutzung von einer Waschmaschine könnte nicht nüchterner oder emotionsloser sein als diese Geschichte. Johannes schreibt es, als wäre es das Normalste der Welt. Steh auf und geh. Also steht er auf und geht. Ich weiß nicht genau, warum Johannes das so schreibt, wie er es schreibt. Aber ich glaube, dass diese Geschichte ein hervorragendes Beispiel dafür ist, in der wir sehen, wie Jesus oder Gott uns befreit. Denn in dieser Passage, in diesem Text, befreit Jesus einen Menschen ganz, völlig, ganzheitlich. Und deswegen würde ich gerne mit euch einen Blick darauf werfen, was ich genau damit meinte. Und fang an mit dem Körper. Da ist dieser Mann. Der Fokus dieser Geschichte ist, dass Jesus den Körper dieses Mannes befreit. Das ist das absolut Offensichtliche. Er befreit ihn davon, krank zu sein. Ganz physisch, ganz körperlich. Es ist eine Krankheit, die den Menschen daran hindert, frei zu sein. Und er leidet daran. Er wünscht sich so sehr Freiheit, Befreiung von dieser Krankheit. Aber sein Körper ist eben in gewisser Weise gefangen. Es war für jeden offensichtlich, dass dieser Mann nicht frei herumlaufen konnte. Und die Folge davon ist, dass er 38 Jahre lang auf dieser Matte am Teich Bethesda liegt. Andere Menschen in der Bibel sind auf andere Weise gefangen. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich das Volk Israel, das als Sklaven eben in Ägypten gefangen gehalten wird. Und jemand von außen, der Pharao, wendet Gewalt an, um sie arbeiten zu lassen für sich. Nicht für einen guten Lohn, sondern weil er sie als seine eigenen Objekte betrachtet. Genau wie ein Pferd oder eine Kuh. Und das führt uns wieder zum Menschenhandel, bei dem wir arbeiten. Menschenhandel kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei dem Menschenhandel, wo wir vor allem mit Menschen in Prostitution arbeiten, werden Menschen eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefangen genommen. Menschen verkaufen sich selbst aufgrund von Schulden. Manchmal werden sie mit bestimmten Methoden oder Maschen in eine Falle gelockt. Oft ist irgendwie die eigene Familie involviert, bis zu dem Punkt, dass eine Familie ihre eigene Tochter an Zuhälter verkauft, so wie wir es in Südostasien immer wieder erleben. Am Ende ist es so, dass andere Menschen, fast immer Männer, im Besitz ihrer Papiere sind und bestimmen, wann und wo sie hinzugehen haben. Was sie anziehen sollen, mit wem sie reden dürfen, mit wem nicht, wann sie schlafen dürfen, wann sie ins nächste Bordell gehen sollen. Und so kommt es, dass viele Frauen nur 2 bis 3 Wochen an einem Ort bleiben und teilweise gar nicht wissen, wo sie überhaupt genau sind. All diese Menschen sind offensichtlich äußerlich gefangen. Und es ist ganz offensichtlich, dass sie eine äußerliche Befreiung brauchen. Jemand, der die Ketten zerbricht. Und unser Gott, er will diesen Menschen genauso wie den Israeliten in Ägypten helfen. Er will sie befreien. Er will nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise gefangen sind. Wir Menschen, wir sind nicht gemacht, um Handschellen zu tragen. Und das ist es, was uns in Moania in Vigo bewegt, zu versuchen, diesen Menschen ein wenig Hoffnung zu geben. Und oft ist es keine leichte Arbeit. Denn normalerweise erleben wir nicht, wie Jesus, dass von einem auf den anderen Moment eine Befreiung stattfindet. Wir tun, was wir können, um für diese Menschen ein kleines Stück in Gottes Puzzle zu sein. Und ich vermute mal, dass deine Situation anders aussieht. Ich nehme mal an, dass du jetzt vielleicht keine körperliche Heilung wie dieser Mensch brauchst, vielleicht schon, aber vielleicht nicht in dem Maße. Und ich nehme auch mal an, dass dich niemand zwingt, im Bordell anzuschaffen. Aber es braucht auch gar nicht diese großen, offensichtlichen Fesseln, um das Gefühl aufkommen zu lassen, äußerlich gefangen zu sein. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit und trotzdem kann die uns gefangen halten. Wenn ich die Geschichte von dem Mann lese, dann gibt mir das Hoffnung. Hoffnung, dass Gott uns von diesen Sachen befreien möchte. Er will uns nicht leiden sehen. Er möchte uns nicht in Handschellen sehen. Er will uns befreien. Und dazu besteht auch Grund zur Hoffnung, selbst nach 38 Jahren. Jesus, er fragt diesen Menschen, ob er gesund werden möchte. Und das Spannende ist ja, ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, aber wenn ich da liege, 38 Jahre, und dann kommt jemand und fragt, hey, willst du heil werden? Dann würde ich doch schreien, ja, endlich kommt jemand, fragt mich. Natürlich will ich heil werden, natürlich möchte ich befreit werden. Aber was dieser Mann antwortet, ist irgendwie was ganz anderes. Er sagt nämlich, niemand hilft mir und ich kann es nicht selbst tun. Ich kann nicht selbst in das Wasser gehen und keiner hilft mir. Warum antwortet er so? Ich glaube, er antwortet so, weil in ihm eine ganz, ganz tiefe Hoffnungslosigkeit steckt. Seine Antwort zeigt uns ein bisschen, er geht überhaupt nicht mehr davon aus, überhaupt ins Wasser zu kommen oder in irgendeiner anderen Art und Weise geheilt zu werden. Dieser Teich war 38 Jahre lang nicht in der Lage, ihn zu heilen. Warum sollte er es jetzt tun? 38 Jahre, ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber das klingt selbst für mich sehr, sehr lange. Was passiert alles in 38 Jahren? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Vor 38 Jahren war die Mauer noch nicht gefallen. Die Topnamen neugeborener Kinder waren nicht Noel, Luca, Emma und Mia, sondern Kinder wurden Daniel, Michael oder Ronny getauft oder Maria, Sarah. Und wann hast du das letzte Mal zu einem kleinen Baby gesagt, ah, hallo kleiner Michael? In den Kochtöpfen köchelten keine veganen Rezepte, sondern da köchelten Rouladen und Soljanka. Im Radio lief Papa Don't Preach von Madonna. Und im Fernsehen ermittelte Horst Schimanski im Tatort und Frank Elster moderierte Wetten, dass. Das war vor 38 Jahren. Wenn ich das alles nicht sagt, macht nichts, mir sagt es auch nichts. Ich war vor 38 Jahren nämlich noch nicht mal geboren. 38 Jahre, das ist einfach eine extrem lange Zeit. Selbst heute. Damals bedeuteten 38 Jahre aber etwas ganz anderes. Wer damals das Kindesalter überlebte, was nicht normal war, konnte damals gut 50 bis 60 Jahre alt werden. Wenn der Mann also da 38 Jahre lang lag, dann hatte er da gut zwei Drittel seines Lebens verbracht. Wenn wir das hochrechnen auf unsere heutige Lebenserwartung, dann liegt er da seit 60 Jahren. Und das klingt schon ganz anders, oder? Warum ist er dort? Warum verbringt er da 38 Jahre? Er ist da, einfach weil er da ist. Es gibt keinen Grund mehr, da zu bleiben. Nach 38 Jahren sollte es klar sein, dass dieser Teich, warum auch immer, ihm nicht helfen kann. Aber es ist diese bittere Hoffnungslosigkeit, die ihn gefangen hält. Hoffnungslosigkeit, die ihn an seine Matte fesselt, auch wenn er überhaupt keine physischen Fesseln trägt. Manchmal braucht es gar nichts Offensichtliches, um einen Menschen zu fesseln. Manchmal braucht es noch nicht mal etwas von außen, um uns gefangen zu halten. Manchmal sind wir es eben selbst oder etwas in uns, das uns gefangen hält. Und wir können dafür genauso wenig wie für unsere äußeren Fesseln meistens. Es ist einfach ein anderer Ort, an dem unsere Fesseln sitzen. Dieser Mann, er ist hoffnungslos, er ist bitter. Und es gibt nur diesen einen Gedanken, den sein ganzes Gedenken gefangen hält. Das Einzige, woran er denken kann, ist eben dieser Pool. Und diese Hoffnungslosigkeit hält ihn da gefangen wie ein Klotz am Bein. Sodass er überhaupt nicht sehen kann, wer da eigentlich neben ihm kniet. Und was dieser Mensch überhaupt von ihm will. Denn wenn er wüsste, wer dieser Mann ist, dann würde er sicherlich ganz anders reagieren. Ja, Jesus, mach mich gesund! In unserer Arbeit begegnen wir ganz unterschiedlichen inneren Fesseln. Bei unseren Studierenden in der Jüngerschaftsschule sind es oft Gedanken wie, ich bin es nicht wert, ich muss gut aussehen, Gott ist wie mein eigener schlechter Vater, ich darf niemanden an mich heranlassen. Bei den Frauen in Bordellen und auf der Straße ist es oft, ich bin nichts wert, ich bin beschmutzt, Scham, ich kann nichts anderes. Oder auch, wenn ich genug Geld habe, dann komme ich hier raus. Und vieles andere. Gedanken, die wir wie innere Lügen mit uns herumtragen. Und die wir oft von klein auf gelernt haben. Im Januar waren wir mit unserer Jüngerschaftsschule in Moldawien. Wir haben da in verschiedenen Projekten mit Kindern zusammengearbeitet. Und viele dieser Kinder, die oft ohne Eltern aufwachsen, lernen Dinge wie, wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert. Ich muss brav sein, ich muss ruhig sein, dann bin ich gut. Und was mich beeindruckt hat, waren die Mitarbeiterinnen in diesen Projekten, wie sie mit diesen Kindern umgegangen sind. Sie haben sie umarmt. Und die Kinder sind freudestrahlend auf sie zugelaufen. Und das hat so überhaupt nicht in das Umfeld gepasst, wie andere Menschen in dieser Welt, in dieser Stadt, in diesem Land mit Kindern umgegangen sind. Und vielleicht haben diese Frauen Jesus viel besser in diesen Momenten repräsentiert als in all den Bibelgeschichten, die sie den Kindern erzählt haben. Oft sind unsere inneren Gefängnisse viel schwieriger zu öffnen als die äußeren. Denn normalerweise ist das ein sehr, sehr langwieriger und schwerer Prozess. Und wir Menschen, wir leben so leicht mit unseren inneren Gefängnissen. Lügen über uns selbst, Probleme, die uns nicht loslassen, Schuld, die uns gefangen hält. Handschellen können von einem auf dem anderen Moment geöffnet werden. Aber Lügen zu überwinden, die wir unser ganzes Leben lang geglaubt haben, das ist ein langer Prozess, der manchmal ein ganzes Leben lang andauern kann. Und Jesus erkennt diese Gedanken. Er weiß, wie es dir geht. Und die Geschichte vom Teich erzählt von einem Jesus, der versucht, dir so nah wie möglich zu kommen und dich zu fragen, ob du geheilt werden möchtest. Wie ist das mit dir? Gibt es in deinem Leben solche Lebenslügen und Dinge, die dir die Hoffnung rauben? Wenn wir zurückkommen zu unserer biblischen Geschichte und zu dem letzten Teil nach dem Körper und dem Geist, dann fehlt natürlich noch die Seele. Und es ist so, dass wir diesen Mann, er hat hier seine Matte zusammengelegt, dass wir ihn wieder treffen. Aber diesmal treffen wir ihn nicht am Teich oder irgendwo in Jerusalem, wo er sich nach einer neuen Wohnung umschaut oder so, sondern wir treffen ihn im Tempel. Und das ist interessant. Denn nachdem er gegangen war vom Teich, ging er in den Tempel hinein. Der Teich Bethesda, der liegt außerhalb der Stadtmauern, seht ihr. Die Stadtmauer ist dahinter und da vorne ist der Teich Bethesda. Die Teiche Bethesda. Die liegen außerhalb der Stadtmauern. Der Mann musste also diesen Ort verlassen, ein Stück laufen, um nach Jerusalem reinzukommen und dann zum Tempel zu gehen. Jetzt wissen wir aber auch, dass in Jerusalem zu dem Zeitpunkt ein Fest stattfand. Und wahrscheinlich war die ganze Stadt und vor allem der Tempel voll von Menschen. Und das Tor, durch das er gehen musste, war schmal und eng. Und es muss voller Menschen gewesen sein, die versuchten, ihre Opfertiere nach Jerusalem hereinzubringen. Dieser Mann, der endet nicht zufällig im Tempel. Es ist nicht so, dass er nach Jerusalem reingeht und dann zufällig irgendwie am Tempel endet, weil Tempel vielleicht das Zentrum von Jerusalem ist. Nein, die Stadt ist so voll von Menschen, dass du dich anstrengen musst, um dahin zu kommen. Du endest da nicht zufällig. Es ist nicht wie auf dem Marktplatz in Butzbach. Du musst durch enge Tore, du musst durch enge Gassen gehen, um dann am Ende im Tempel zu sein. Wenn er da hingeht, dann tut er das bewusst. Und die Frage ist, warum geht er dahin? Weil er Gott dankbar ist. Es gibt keinen anderen Grund. Weil er dir ein neues Leben geschenkt hat. Und du weißt genau, er weiß genau, wo er sich dafür bedanken muss. Denn der Tempel, das ist der ultimative Ort, wo Gott in dieser Zeit lebt. Es ist klar, wenn ich Gott danken möchte, dann muss ich das in diesem Tempel tun. Wir kennen diesen Teich heute sehr gut. Er ist archäologisch sehr gut erschlossen. Wenn ihr nach Jerusalem geht, könnt ihr die Reste von diesem Teich euch angucken. Und wir wissen deswegen auch, dass es nicht einfach nur ein heiliger Ort für Juden war. Wenn man die Bibel manchmal liest, hat man das Gefühl, okay, da hat Gott irgendwas reingemacht, irgendwas Merkwürdiges mit diesen Engeln, die das Wasser bewegen. Es klingt ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass das so merkwürdig klingt, weil wir wissen heute, dass an diesem Teich Bethesda, das war nicht einfach ein jüdisches Heiligtum oder sowas, da wurden heidnische Götter verehrt. Da gab es Altäre für andere Götter. Wenn also dieser Mann diesen Ort verlässt, wo andere Götter verehrt wurden, und direkt zu dem Ort geht, wo Gott zu der Zeit ultimativ angebetet wurde, dann geht es ihm darum zu zeigen, Gott, ich bin dir dankbar. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ich lasse meine alte Hoffnung hinter mir und gehe zu dir zurück. Und Jesus, er sagt ihm, geh und hör auf zu sündigen. Man könnte es auch mit anderen Worten formulieren. Geh und lebe ein Leben mit mir statt ohne mich. Lebe ein neues Leben in einer erneuerten Beziehung mit mir. Eine meiner Lieblingsthemen in unserer Jüngerschaftsschule ist Jesus. Ich darf eine Woche mit den Studierenden über Jesus reden. Ich darf darüber reden, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist und wie unterschiedlich die Menschen eine Beziehung mit ihm gelebt haben. Ich habe das Privileg, Menschen in den Tempel zu führen, ihnen eine neue, erneuerte Beziehung mit Jesus anzubieten. Eine Beziehung, in der Jesus nicht einfach ein weit entfernter Gott ist, sondern einer, der den Menschen ganz, ganz nahe kommt. Näher, als es irgendwie möglich ist. Und den wir kennenlernen dürfen, so wie wir auch andere menschliche Personen kennenlernen dürfen. Und mit dem wir eine ganz eigene und persönliche Beziehung leben dürfen. Ich liebe dieses Thema und ich könnte darüber stundenlang reden, aber ich weiß, dass ich meine Zeit schon sehr lange überschritten habe. Und deswegen ganz kurz, mein Ziel würde ich gerne zusammenfassen dabei. Mein Ziel in dieser Woche ist, dass die Studierenden eine erneuerte Beziehung zu Jesus bekommen. Dass sie ein bisschen dieses Bild ablegen, was sie von anderen Menschen über Jesus bekommen haben und ein eigenes Bild von Jesus schaffen zu formulieren, weil sie in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben. Denn ich habe immer wieder gemerkt bei unseren Studierenden, dass es eben an dieser persönlichen Beziehung irgendwie mangelt, weil Jesus für sie einfach dieser Gott ist oder dieser Mensch ist, der am Kreuz gestorben ist für meine Sünden und deswegen habe ich irgendwie jetzt ewiges Leben und so. Aber da ist keine Beziehung da und auch nicht der Wunsch, eine Beziehung mit ihm zu haben, weil irgendwie Jesus nicht relevant ist für viele Menschen. Und das würde ich gerne versuchen, das versuche ich in dieser Woche immer mit Ihnen durchzukauen und dass Sie überlegen, wer ist eigentlich Jesus für mich und möchte ich eine wirkliche Beziehung mit Jesus haben. Ich möchte gerne, dass Sie bemerken, dass Jesus jemanden ist, dem ich nicht egal bin, sondern der sich für meinen Alltag interessiert. Der mir so nahe kommt, dass er mich sogar fragt, in meiner Hoffnungslosigkeit, ob ich geheilt werden möchte. Gott, er befreit uns. Er macht das immer und immer wieder. Und vielleicht fühlst du dich durch meine lange Predigt angesprochen und hast das Gefühl, ja, ich bin auch gefangen. Vielleicht körperlich oder seelisch oder wie auch immer. Wir können die nächste Folie machen, die letzte. Das Problem ist, so eine Predigt ist keine Backanleitung. Es ist keine Fertigkuchenmischung mit Dr. Oetker-Garantie. Ihr könnt euch sicher sein, ich würde euch gerne jetzt sagen, okay, du wirst gern befreit werden, okay, hier ist der 40-Tage-Fitnessplan und dann bist du heil. Also was gibt's nicht. Selbst Jesus in den Evangelien geht er zu jedem Menschen anders. Er redet mit jedem Menschen anders. Jeden, den er heilt, begegnet er auf eine unterschiedliche Art und Weise, eine persönliche Art und Weise. Und deswegen kann ich von hier oben nichts sagen, außer zu sagen, er interessiert sich für dich. Er will nicht, dass du gefangen bist. Er will dich befreien. Und er tut das auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Er weiß, dass wenn du gefangen bist, dass es nie nur der Körper ist oder nie nur der Geist. Und deshalb kümmert er sich um unser ganzes Sein und nicht nur um einen, zum Beispiel einen bestimmten Teil, zum Beispiel den geistlichen Teil. Wir sind seine Kinder und er will uns nicht gefangen sehen. Es schmerzt ihn tief, dich zu sehen, wenn du gefangen bist. Er will uns frei sehen, frei, ihn zu lieben, frei, um Freude an ihm zu haben, frei, um mit ihm zu lachen, frei, die Gegenwart mit ihm zu genießen. Er ist kein Gott, der Menschen gefangen nimmt. Er ist ein Gott der Gefangenen, der uns befreien will. Und als seine Kinder sind wir dazu aufgerufen, ihn dabei zu unterstützen und anderen Hoffnung zu geben. Mit allem, was wir haben, mit Gebeten, mit Worten, mit Händen, also mit Körper, Seele und Geist.